Okay, Daniel 9. Im ersten Jahr des Darius, das ist ein Titel für Kyros, den Namen kennen wir schon von Esther. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros, von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldäer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung, da achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Daniel kann sich aus, und Gottes Wort hat nicht nur das geglaubt, was er hört von den Priestern, so wie manche Menschen heute, sondern Daniel wollte es wissen. Also hat er in den Schriften nachgeguckt, was Gott selber über sich sagt und was Gott selber von seinem Volk zu sagen hat. So, das ist weise. Und er kommt auf die Stelle von Jeremia, wo er liest, Israel, ihr seid so weit weg von mir und mit eurem Herzen. Ihr habt zwar den Gottesdienst, so den ich wollte, aber ihr habt eure Ikonen da drinne und ihr betet die und die Götter an und das und das. Und ihr sucht da und da Hilfe und da und da Hilfe und ich hab's satt. Ihr werdet alle abfallen, wenn ich jetzt nicht was tue. Und so kommt Gott und er sagt durch den Propheten, ich werde euch in Gefangenschaft bringen. Der Tempel wird zerstört werden, so wie ihr den kennt. Israel wird zerstört werden. Ich werde den Feind mächtig machen, Kyros. Und der wird kommen, nee, Quatsch, Kyros, Nebukadnezar, ne? Und ich werde einen König erwählen, der wird kommen und der wird euch in Gefangenschaft bringen, überall zerstreut und ihr werdet keine Nation mehr sein. Aber weil ich euch liebe und weil ihr mein Volk seid, das ich erwählt habe, die Juden, nicht auf ewig, sondern für 70 Jahre. Und nach 70 Jahren werde ich einen neuen König erwecken, und zwar Kyros, und der wird es in die Wege leiten, dass ihr wieder ein Volk werdet. Und wir haben das gesehen dann in Esther schon und in Nehemia und in Ruth, wie so alles seinen Weg geht, und im Endeffekt der Tempel wieder gebaut wird. Wir haben gesehen, dass genau nach 70 Jahren auch wirklich Israel wieder nach Hause darf und anfängt zu bauen. Und Gott hält, was er verspricht. Auch wenn er weiß, dass sein Volk kurze Zeit später wieder hartherzig ist. Und im Endeffekt wieder gottlos lebt, selbst wenn sie den Namen von ihm trägt und den Gottesdienst feiert. Und dann sitzt hier und er sieht das 70 Jahre und er denkt, Mensch, 70 Jahre sind eigentlich jetzt rum. Der Herr kommt bald. Gott macht bald einen Weg, und bringt uns nach Hause. Bald sind wir raus aus dieser Welt und aus dieser Gefangenschaft und aus Sklaverei und bald darf ich meinen Namen wieder tragen und werde mit meinem Namen gerufen. Bald ist es soweit. Ne? Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sacktuch und in der Asche. Ist ungefähr so, wie wir heute warten auf unseren Christus, der kommt, um uns nach Hause zu bringen, den Tempel wieder aufzubauen, da zu wohnen mit uns, Gemeinschaft zu haben, frei zu sein von dieser Welt und raus aus der Welt, einfach nur sein Volk zu sein, genau das gleiche Herz, das wir dabei haben, wenn wir warten und Gott erwarten, genau das gleiche Herz, hat hier auch Daniel und ihm geht's an den Nieren und er sucht deswegen seinen Gott und nicht nur einfach mit, oh, Gott kommt bald und lebt seinen Alltag weiter, sondern er sieht so, es ist nah, und er geht auf die Knie und er sucht mit seinem Angesicht den Herrn. Und das müssen wir auch tun. Jesus hat gesagt, seid wachsam und pennt nicht, sondern wacht auf. Das hat er zu uns gesagt, da wir in der letzten Zeit leben und der Herr bald kommt. Das hat er natürlich auch zu seinen Jüngern gesagt, die auch vor uns waren, aber wenn Jesus wirklich bald kommt, in unsere Zeit kommt, dann hat er das genau zu uns gesagt, seid wachsam. Weil ich bin auf einmal da und ihr habt es nicht erwartet, wenn ihr pennt. Und so siehst du jetzt über die 2000 Jahre, dass so viel Zeit vergeht und irgendwie baut sich jetzt in den letzten 30, 40 Jahren es intensiver auf und in den letzten 10 Jahren noch schneller und in den letzten 3 Jahren wird es immer heftiger so, ne? Und du merkst so, die Abstände werden kürzer, wo man als Christ da sitzt und beobachtet und sagt so, es muss eigentlich bald passieren. Allein das Wetter, wenn du dir das anguckst, so ein, jedes Jahr wird die Zeit kürzer und du denkst so, jetzt muss er bald kommen, ist krass. Die ganze Welt spielt verrückt. Da gibt es keinen einzigen Ort mehr, wo noch alles ist wie im Alten. So, ne? Es gibt kein Altes, es gibt kein, das Alte ist weg, das ist alt. Irgendwie ist das eine neue Gegenwart, so, wo man da sitzt als Mensch und ob du eine Wirtschaft in die Politik oder in Natur oder in das Menschliche nach außen tragen oder sonst irgendwas guckst, auch in die Christenheit so, und in den Religionen weltweit so, du siehst, diese Wehen werden heftiger und so, und es kommt einfach in Gang und immer schneller und immer schneller, und ich persönlich hoffe, dass Jesus zu meinen Lebzeiten kommt. So. Und zwar bevor ich so alt bin, dass ich mir in die Hosen pulle. Ich hoffe, er kommt diesen Monat. Das wäre schön. So. Und auch Daniel hat dieses Brennen in sich und sagt, Herr, du kommst bald. Und es gibt Kraft. Wenn du in Gefangenschaft bist, aber Gott hat dir eine Prophezeiung gesagt und sagt, du bist 7 Jahre in Gefangenschaft, danach bist du frei. So, und dann hast du einen Anker, wo du dich festhältst, so, und egal wie es dir gerade geht und wie schwer es auch ist und was du vermisst oder dir wünschst, so, du weißt, oh, noch 6 Jahre und 3 Monate und 14 Tage. Noch 6 Jahre, 3 Monate und 13 Tage. So, und du hast einen Punkt, wo du dich festhältst und weißt, es ist nicht ewig. Ich fühle mich so, aber so ist es nicht. Ne? Und deswegen hat Jesus uns das vorhergesagt und hat gesagt, ich komme. Und hat uns Zeichen gegeben, damit wir erkennen, damit wir schrittweise sehen, Stück für Stück, mit der Zeit. Es trifft alles ein und es kann nicht mehr lang dauern. So. Es tut gut. Es lenkt ab. So. Aber es bringt niemandem was, auf Christus zu warten, so wie Daniel hier auf Gott wartet. So. Wenn er das nur im Kopf tut, so, es gibt dir keine Kraft, sondern was nötig ist, ist ein Mensch, der seinen Gott sucht und bei ihm ausruht, der weiß, wer er ist und was er Gutes tut. Was nützt mir all diese Kram hier in der Welt und all, vielleicht sogar eine perfekte Ehe und eine perfekte Kinder und eine perfekte Gemeinde und einen perfekten Job und viel Frucht, wenn ich selber in meinem Herzen nicht zufrieden bin mit meinem Gott? Es nützt mir überhaupt nichts, weil ich bin der unglücklichste Mensch, der da rumläuft. So. Und manchmal ist es dran, dass man gerade in den Zeiten, wo man wartet, so, dass man gebrochen vor Gott kommt, dass man sich Zeit nimmt. Zu fasten bedeutet nicht zu hungern oder auf irgendwas zu verzichten, was man gerne hat. Das ist nicht Fasten. Das wird übertragen und so heißt es heute Fasten, aber Fasten von dem Wort, was Gott uns geschenkt hat und was sein Volk tut, das hat nichts mit Verzicht auf Essen zu tun, sondern es bedeutet, dass ich mich selber sterbe, um bei Gott zu sein. Das bedeutet, das ist Fasten. So, ich kämpfe, um bei Gott zu sein. Und das ist hier Daniels Herz. Ein Herz, das gerade so gebrochen ist und sich so freut, aber doch sich so sehnt, so, dass es zum Stillstand kommt. Und wir wissen, Daniel ist ein großer Mann hier zu der Zeit. Wichtig. Hat eine Riesenposition, eine Menge Aufgaben, ist ein Mann, der von vielen angebetet wird. So ein, der was zu sagen hat und einen Namen, der da echt Gewicht hat. So ein, und Einfluss. In der Politik und in allem, auch im Religiösen. So ein Mann des Zeugnisses, ein Mann, durch den sogar Gott redet. Der lebendige Gott. Und selbst die Könige bringt dieser lebendige Gott in Daniels Zeit zum Schweigen, durch Daniel. Und die Gläubigen, die da mittendrin sind noch und Zeugnis sind, wie die im Feuerofen. So ein, ne, aber dieser Mann sitzt hier in seinem Zuhause, in seiner Kammer und sitzt da zerrissen und bedeckt mit Demut, so ein Verzicht auf sich selbst und sucht seinen Gott so, weil er weiß, so, du bist bald da, bald ist die Zeit erfüllt. Aber er sieht auch sein Volk, Gottes Volk, die nächste Generation, weil jetzt sind 70 Jahre rum, das heißt, wir wissen durch, ich glaube, Esra war das oder so, oder Nehemia, weiß ich nicht mehr, ich glaube, Esra, dass nicht mehr viele da sind, die diesen alten Tempel gesehen haben, dieses alte Jerusalem. Die sind tot, ne? Die Zeit ist vorbei. So, und da sind nur noch ein paar und die heulen, weil sie dann diesen neuen Tempel sehen, diesen Abklatsch, so, und sagen, wie war es damals und was ist heute? Was hat unsere Sünde uns gekostet? So, und dann sitzt er, sucht Gott, Vers 4. Und ich betete aber zu dem Herrn, meinen Gott. Und ich bekannte und ich sprach, ach Herr, du großer und du furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die in Liebe und die seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und wir haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen und zu unseren Fürsten und zu unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Ja, du Herr, du bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, die es jetzt zutage liegt. Denn den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nahe oder fern, in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Wir wissen, Daniel ist ein gerechter Mann, einer der wenigen, die kompromisslos mit diesem Schöpfer Gott zusammen sind, denen es nicht nur darum geht, die Gebote zu halten und die Lehre zu geben, die Gott gibt, sondern die wirklich leben, so, die wirklich Gott leben, so, die, egal was da kommt und wovor sie stehen, vor welchen Problemen, egal wie sehr sie sich fürchten oder sonst was, die sich entscheiden, so ein Zeugnis zu sein, und zwar mit Kraft und Autorität. So, Daniel ist ein Mann Gottes, der es nicht missen möchte, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Wir kennen das von dieser Löwengrube. Ich habe Gemeinschaft mit meinem Gott und ich lasse mich davon nicht abbringen. Und da habe ich Schamensröte, wenn ich darüber nachdenke, so, wie schnell ich mich abbringen lasse, meinen Gott zu suchen und bei ihm zu bleiben und zu verharren. So, ne? Da braucht noch nicht mal irgendein Gesetz kommen oder irgendwas Großes, wo ich um mein Leben fürchte, sondern da kommt nur ein kleines Wort von Satan oder meine Faulheit und mein Fleisch, das da rumkrölt. So, es braucht noch nicht mal laut krölen und mich dolle quälen, so, und ich vergesse meinen Gott. Deswegen bin ich so kraftlos manchmal. Und so freudlos. Was bringt mir ein Leben als Christ, wenn ich nicht in Christus bin? Nichts. Ja. Und wie ich das heute gehört habe von dir, gute Werke tun ist wunderbar und schön, so, aber es bringt mir absolut nichts ein, wenn ich keine persönliche Beziehung mit meinem Schöpfer habe. Das Volk hier, das Problem, das das Volk hatte und für das Daniel hier Buße tut, stellvertretend für alle, so ein, war, dass sie gesagt haben, alles ist Gott, so wie heute. Es ist nichts anderes, es hat sich nichts verändert. Sie haben zwar gesagt, wir sind Juden und wir leben nach dem mosaischen Gesetz und wir machen die Opfer und wir haben die Festtage, so wie es die Katholiken machen oder wie es die evangelischen Leute machen oder die Freikirchler oder sonst wer in der Welt. So waren die Juden damals auch. Die waren religiös und die haben ihre Religion gelebt. Aber sie haben sich selber Ikonen geschnitzt, haben sich selber Kraft gesucht bei irgendwelchen mystischen Sachen, im Aberglauben und sonst wo, so wie heute. Ja. Und doch das ist ein Punkt, den Gott aufstößt. Und das war das Problem. Wir haben das in Jesaja so oft gelesen, wo Gott so emotional wird, sage ich mal, so tief in sein Herz und in seine Gedanken blicken lässt, wie er fühlt, wenn er mit dem Menschen zusammen ist und wenn er den Menschen anguckt in seiner Sinne. Lies Jesaja und du wirst Gottes Herz sehen, wie er wirklich fühlt und denkt. Und Gott steht da und er weint auf seinem Thron, sagt er. Ich sehe euch Menschen an und ich sitze auf meinem heiligen Thron als Schöpfer über allem und ich weine. Sun. Und ich sehe euch an, ihr fragt nicht nach mir, Sun. Ihr sucht mich nicht. Sun, ihr lauft in eurem Alltag, in eurem Leben rum, aber ich bin nur in eurem Mund hörbar, aber nicht in eurem Herzen. Ich bin nur in eurem Gedanken hörbar, aber nicht in eurem Herzen. Eure Seele ist nicht bei mir, sondern ihr hängt euch an allen möglichen Sun und versucht da drin Erfüllung zu finden. Doch zu mir kommt niemand. Und das ist der gleiche Grund, warum wir den Heiligen Geist heute betrügen. Sun. Die Sünde, die wahre Sünde ist nicht zufrieden zu sein mit Gott. Und diese Sünde macht sich offenbar in vielen Leidenschaften, die es da gibt. Weil wir dieses Zufriedenheit mit Gott mit irgendwas ersetzen müssen, weil wir müssen zufrieden sein mit Gott, dafür Sünde erschaffen. Ansonsten ist eine Leere da in uns, die gefüllt wird, aber doch nie voll wird. So, und wir kennen das alle, ne? So. Und ein Mensch und ein Christ, der nicht zufrieden ist mit seinem Gott, der hat die Chance, Buße zu tun, umzudrehen und sein Herz zu brechen oder brechen zu lassen von seinem Schöpfer. So. Und das, dazu benötigt es dann mehr als einfach nur ein Rumheulen vor Gott. Wir haben das in Jesaja oft gesehen, wie Gott zu seinem Volk redet und sagt, ja, ihr sitzt da auf euren Knien mit Asche auf dem Haupt und ihr fastet und ihr heult und ihr bedauert, so, aber mit eurem Herzen dreht ihr nicht um. Was soll ich mit eurem Brand opfern? So, lieber wär's mir, wenn ihr bei mir wärt. So, und Daniel ist hier und er sieht sein Volk an, wie es jetzt ist und er sieht, er erinnert sich, wie das Volk war. Sondern und er kommt und er sieht, Herr, bitte vergib uns unsere Schuld, unser Herz und unsere Art, mit dir umzugehen und mit dir zu leben. Vers 7, du Herr bist gerecht. Nee, Vers 9, aber bei dem Herrn, unserem Gott, da ist Barmherzigkeit und Vergebung. Ja. Ist immer gut, zu Gott zu kommen und zu sagen, ja Herr, bei dir ist viel Gnade und viel Vergebung und viel Barmherzigkeit. Ja. Und dann sitzt Gott da und sagt, ja, das ist es. Warum? Weil es so ist. Ja. Ist der Thron der Gnade, wo wir kommen können, jederzeit. Deswegen können wir mit Freude kommen zu unserem Schöpfer. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in sein Gesetz zu wandeln, das er durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Ja. Macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, oder? Ist ein absoluter Gegensatz, total unlogisch. Gott, bei dir ist Barmherzigkeit und Vergebung, weil wir nicht auf dich hören und dich nicht suchen, deine Gebote nicht halten. So. Warum, wenn wir, der Mensch, so sündhaft ist und nur sich selbst liebt, so, warum ist Gott so barmherzig trotzdem? Und ich kann nicht sagen, dass Gott nicht barmherzig und gnädig ist und vergibt so mit seiner großen Gnade, wenn ich sündige. Oder wenn ich hart bin gegen ihn oder ihn nicht suche, sondern mich verstricke wieder in meiner Welt, so, die zu nichts führt als zu noch mehr Chaos und Trauer und Ermüdung. So. Und trotzdem guckt Gott da und er liebt und er hält und er zieht. So, warum? Weil Gott so ist. Und auch das beweist, dass nicht jeder Gott sein kann. So wie Israel damals, so sind auch die Christen heute. Und wir müssen aufpassen. Im Grunde war der ganze Götzendienst nichts anderes als das heute. Mir ist es heute so richtig klar geworden und bewusst, irgendwie mit den ganzen Götzen und bla. Durch unser Gespräch, danke nochmal, weil es hat sich nichts geändert. Wir Christen sitzen da und wir nennen uns Christen, wir glauben an unseren Erlöser, wir lieben unseren Erlöser vielleicht und gehen zu den Gottesdiensten und zu was auch immer, aber trotzdem setzen wir uns andere Sachen hin an die Wand, zu denen wir beten, um Hilfe schreien. Und ob das jetzt Maria ist oder ob das jetzt Heilige sind oder Tote oder irgendwelche Engel oder irgendwie das Kreuz oder irgendwie meine Gebete oder ob es irgendwie ist, so dass ich Buße tue ständig oder dass ich gute Werke tue oder dass ich Bibel lese und fromm bin oder nett bin und nicht meckere oder sonst irgendwas, so ein, ob ich diene und meinen Zehnten gebe, was auch immer. So ein, wir alle haben Ikonen, wir alle haben Sachen, Götzen in unserem Leben, an denen wir uns manchmal hängen. Weil wir die Hoffnung haben, dass wir dadurch näher zu Gott sind oder mehr von Gott haben und weniger von uns. Ja. Ob es die Zeit ist mit der Gitarre vielleicht. Und ja, es gibt Zeiten, wo ich zu Gott kommen will und ich nehme die Gitarre oder mein Gebet so und ich bin Gott ganz nah. Ja, aber ich kenne auch andere Zeiten, wo ich anfange, die Gitarre zu spielen, aber ich höre nur meine Stimme und im Endeffekt bete ich nur das an, was ich gerade höre. Und es gibt mir in dem Gefühl das ist eine Art Segen und eine Art Wohlfühlen dann und eine Art Nähe und Gefühle und bla und wo ich mich frei fühle. Ich kenne auch solche Zeiten im Gebet, wo ich ins Gebet gehe und ich bete, aber im Endeffekt höre ich nur meine Stimme und mir gefällt, was ich da höre und was ich da sage. So ein Und egal in welchem Bereich man geht, so im Endeffekt gibt es nur einen Gott. So. Und ich höre das heute so oft, gerade von Christen, das erschreckt mich. Oder von Leuten, die sagen, sie sind Christen. So ein, dass irgendwie alles irgendwo in jeder Religion, es gibt nur einen Gott. Und der offenbart sich halt nur anders. So ein, und das höre ich hier nicht, ist klar, außer von dir vorhin, so ein, aber von anderen, ne? So ein, aber ich habe das oft gehört und ich höre das oft hier gerade im Café, wenn ich mit Leuten rede, die christlich aufgewachsen sind oder sonst was. Das kommt mehr und mehr und mehr und mehr und man hört es immer öfters so und es ist erschreckend und weil es so unlogisch. Ja. Ich glaube an Gott und wir glauben an Gott, der wahrhaftig ist, der perfekt ist, so und der allmächtig ist. Er muss nicht umdenken oder sich irgendwas überlegen. Er weiß einfach alles und er handelt gerecht und gut und richtig. Ja. Auch wenn man das wirklich glaubt, dass alles irgendwo von Gott ist, so, dann wäre Gott aber nicht perfekt, sondern dann würde Gott da oben sitzen und denken, na warte mal, bin ich jetzt ein Gott der Liebe und der Gnade oder bin ich ein Gott, der rachsüchtig ist und im Zorn? Er kann mich nicht entscheiden, ich mache einfach beides. Also bei dem Völkchen da bin ich jetzt ein Gott, die müssen eine Menge tun für mich so, und vielleicht schaffen sie es im Himmel. Bei dem bin ich eher ein Vatersohn und schicke meinen Sohn, um da zu sterben. Bei der, da gibt es überhaupt kein Gut und kein Böse, da ist alles eins. So ein, was wäre denn das für ein Gott? Ein Gott, der sich widerspricht und im Endeffekt wäre es nicht gerecht, sondern ungerecht und ein Lügner. So ein, wir glauben an einen Gott, der alles erschaffen hat und der perfekt ist und der hat eine Meinung. Weil er alles überschaut, nicht wie wir Menschen. Wir sind durcheinander und wir brauchen immer wieder Korrektur in unserem Denken, in unseren Anschauungen. Du kennst das, ne? So ein, je älter man wird, so man wechselt mit seinen Ansichten oft. Man wächst einfach mit der Reife, ne? So man kann tiefer gucken oder weiter gucken oder man sieht, war absoluter Schwachsinn. So, ich weiß noch als Kiffer, was ich da für Gedanken hatte und Überzeugungen, da wären wir heute auf dem Bauernhof, würden unsere Marihuana anbauen, unsere Kinder würden kiffen. So ein, ne, und Schule gäbe es nicht oder sonst irgendwas. So ein, so würde ich meine Kinder heute nicht mehr erziehen wollen. Ja. Warum? Weil Gott in mein Leben kam und hat meine Gedanken und meine Ansichten geändert, zu sein und diesem besser. Wir haben einen Gott. So ein, und ich glaube, die schlimmste, das krasseste Werkzeug, das Satan benutzt hat, was am cleversten ist, dass man nicht mehr an ihn glaubt. Wenn du nicht mehr an das Böse glaubst, Sohn, dann ist eh nur noch alles gut in deinem Leben. Das ist so eine Mischung aus Buddhismus. So, da ist aber jemand, sagt Jesus, der guckt, wen er zerreißen kann und wen er trennen kann von der Liebe Gottes. So, und er sucht nicht die Starken, sondern die Schwachen. Die Starken versucht er müde zu machen, dass sie nicht mehr arbeiten und nicht mehr tun für Gottes Willen. So, dass sie hängen bleiben in ihrem kleinen Leben und da sich tränen um ihren eigenen Schwanz, wenn du ein Hund wärst. So ein, Und ne, so ein, aber auch die Schwachen, da muss er das nicht, so ein, nicht tun. Die muss er einfach nur dabei halten, so ein, dass sie einfach fröhlich weiter durchs Leben ziehen, ohne wirklich ernsthaft sich zu entscheiden. So ein, wir müssen aufpassen. Und je näher die Zeit rückt, dass Jesus kommt, desto stärker wird auch der Einfluss werden. Paulus hat es gesagt, so in Timotheus, diese Liste in der letzten Zeit, wie die Christen sind. Du kannst es sehen, ich sehe es in mir. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Ich kann nicht so sein wie diese Christen der Urgemeinde. So ein, ich schaff's nicht. So ein, ich sehe all diese Liste, die ganze Liste, die Punkte, ich sehe es in meinem Leben und ich wehre mich dagegen, aber es krieg's einfach nicht hin, dass es besser wird. Es wird mit der Zeit vielleicht besser, so, aber trotzdem, das ist die Gesellschaft. So wie du aufgewachsen bist, steckt einfach in uns. Und Gott braucht eine Menge Kraft und Zeit, um das rauszubrechen. Hau zurück. Gott, du bist barmherzig, denn wir haben uns gegen dich aufgelehnt. Vers 11, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so dass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Ja. So, wir sind jetzt keine Juden, also müssen wir auch nicht nach Mose leben. Das haben uns auch die Apostel ganz klar gemacht. Für uns gibt es keine Essensliste. Für uns gibt es keine Beschneidung. Für uns gibt es keine bestimmte Art, wie man ein Leben lebt und wie man entscheidet. Wir sind Heiden. Und da, wo wir gerade leben, da haben wir uns unterzuordnen, sagt Paulus. Unter der Regierung, unter dem Gesetz. Und wenn es gegen Gottes Willen ist, dann haben wir Stellung zu beziehen, zu sagen, nee, das kann ich nicht mit meinem Glauben vereinbaren, mit meinem Gott. Wie könnte ich gegen meinen Gott sündigen? Ich fürchte Gott mehr als die Menschen. Und bis dahin ist es in Ordnung, so zu sein, wie es ist. Ich bin dankbar, dass wir in Deutschland leben. Wir dürfen alles essen. Gibt so leckere Zutaten für Schwein. Toll. Finde das Hammer. Ja. Das wäre eine Bratwurst aus Hühnchen oder so. Will ich nicht. So. Aber trotzdem sagt Gott, seid heilig, weil ich heilig bin. Und ich weiß nicht, wie oft das noch in seinem Wort sagen soll, so ein, auch im Neuen Testament, was uns heilig macht. Und das ist nicht, dass wir entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue. Und mich dann dran halte. Das macht mich überhaupt nicht heilig. Vielleicht macht mich das sauberer, vielleicht macht das meine Gedanken reiner, vielleicht habe ich dann einen gesünderen Lebensstil oder es führt mich mehr dazu, dass ich im Gebet und in Gottes Wort bin und nicht so schnell in Versuchung gerate, sondern es hält mich ab davon, versucht zu werden. Manche Regeln sind gut, die wir uns aufstellen und wichtig. Und der Heilige Geist gibt uns besondere Regeln, jeden Einzelnen individuell. Und es ist gut, sich dran zu halten, weil er weiß, was in unserem Herzen ist und was uns im Endeffekt zum Bruch bringt. Aber was sind die Gesetze, an die wir uns halten müssen? Und Jesus hat das ganz klar gesagt und auch die Jünger danach, das Gesetz ist die Liebe und der Glaube. Das sind die einzigsten zwei Sachen, die uns befohlen sind, die wir tun sollen. Wir sollen glauben, dass Christus der Erlöser ist, der alles bezahlt hat und sonst kann uns nichts erlösen, auch unser bester Wille nicht. Und anzuwenden, was wir von ihm lernen. Nämlich uns selbst zu sterben und für andere uns hinzugeben. Ob das ein Gott ist oder unser Nächster. Ich habe es in letzter Zeit öfters gehört, ich habe Angst davor, wenn Christus jetzt kommt, dass ich dann beschämt dastehe oder sowas. Ne? Geht mir genauso. Weil es wird auch so sein. Ne? Christus wird da oben stehen und er wird uns in die Augen gucken und er wird sagen, das habe ich dir gegeben, was hast du daraus gemacht? Und ich will da nicht beschämt mit gesenktem Kopf durch, ne? Oder dieses durchs Feuer gehen. Ich möchte nicht dieser Streichholz sein, da mit dem gesenkten Kopf total verbrannt. sondern ich möchte wie Daniel raus, wie Schadrach, die drei halt, im Feuerofen. So möchte ich rauskommen. Ich möchte, der riecht gar nicht versenkt da, als ob er gar nicht im Feuer war. So möchte ich da vor Christus stehen, rein und sauber und geläutert und klar. So ein, ja. So, ich stelle mir das schrecklich vor. So ein, ne, egal was ich mir unten eingebildet habe in der Welt, aber wenn ich dann oben stehe, so beim Herrn und gehe dann durchs Feuer, ne, so und komme dann raus und da ist nichts außer Verkohltes und ich dampfe die ganze Zeit nur Ewigkeit hier, so eine kleine Rauchschwade oder so, die mir immer wieder daran erinnert, so ein, ja, so ein, ist besser jetzt. So ein, wird natürlich nicht so sein, aber ich übertreibe gern in Bildern, ne. Aber ich will das nicht. Ich will dastehen und ich möchte das haben, was die anderen Knechte hatten, die treu waren. Ich möchte, dass Christus sagt, du treuer und guter Knecht. Komm mit mir ins Himmelreich. Und dafür muss ich was tun. Und momentan ist es so ätzend, weil Gott mein Herz immer wieder bricht aufs Neue Sohn und mich verändert. Was gut ist, aber doch tut's weh und es macht müde und es kotzt mich an, dass Paulus recht hat. So ein, ne, da zu sitzen und alles zu geben, was man irgendwie noch hat und so, und dann trotzdem immer wieder zu dem Punkt zu kommen, wo man einfach nur da sich anguckt und sagt, ich tue genau das, was ich nicht will. Und das, was ich nicht will, das tue ich. So ein, egal, was ich mache, ich komme immer wieder zu dem gleichen Punkt. Und Mann, ich bin verloren, wer kann mich da irgendwie retten? So, ne. Aber das ist eben das Schöne, wir können zu unserem Gott kommen, wie Daniel hier, und sagen, oh, du bist barmherzig und du vergibst. Denn ich bin schuldig und ich bin ein Sünder und ich bin schwach. So führe mich raus und bring mich nach Hause. Ich weiß nicht, ich glaube, wir werden alle Christen, die gelebt haben, noch leben werden, bis Christus endlich siegt und sein Reich vollkommen macht, so ein. Wir werden, glaube ich, alle vor Christus knien und sagen, Herr, das warst nur du. Und selbst, dass ich treu war, das war nur Gnade. So. Gestern war Dienstag. Gestern war eine Frau da, die öfters mal, also immer mal wieder kommt, wenn sie in Görlitz ist. Weil ich den weltbesten Kakao mache. So. Und, was habe ich davor gesagt? Was? Und davor? Ja, genau. Danke. Wenigstens ein Ohr zu. Zum, ne? Und da habe ich von meinem Leben erzählt und von meinem Weg mit Christus und dass ich jetzt innerlich glücklich bin und zufrieden. So, weil ich das habe, was ich immer gesucht habe. Ne? Auch wenn ich genervt bin von meinem Leben manchmal und unzufrieden und was auch immer, aber trotzdem, meine Seele ist fest und zu Hause. So, und die hat mich immer nur anguckt und hat mehrmals immer wieder und immer wieder gesagt, so, das ist alles nur Gnade, ne? Also in ihren Worten, nicht christlichen Worten, das ist alles nur geschenkt, ne? Da hast du aber echt Glück gehabt. So, und dass das alles so gut, Gott so gut für dich gemeint hat, ne? Dein Leben hat es echt gut mit dir gemeint, immer wieder, so ein, auf allen möglichen Arten. Ne? Und ich stand jedes Mal da und sagte, ja, wurde erinnert von Neuem, ja, es ist alles nur Gnade. Ich habe daran eigentlich nichts gemacht. Eigentlich, es lief einfach nur bis hierher. Ja. Trotz allem, was mich als Sünder darstellt, so trotzdem irgendwie... ist alles nur geschenkt. Ja. Wir können dankbar sein, dass unser Gott barmherzig ist. Und dass unser Gott auch vergibt. Und sonst sind wir überhaupt keine Chance. Ja. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Mose, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher die über uns regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Genau so, wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir suchten das Angesicht des Herrn nicht. Wir aber suchten das, es kam alles so, wie es war, so wie es geschrieben steht. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unserer Sünde abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Und darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in all seinen Wegen, die er getan hat, und da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Spielt jetzt an auf die zwei Berge da in Mose. Der eine Berg des Segens, wie heißt der Sinai? Bin mir nicht mehr sicher. Und der andere Berg, der Fluch, ne? So, wo Gott sagt, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, aber wenn ihr mich sucht, wenn ihr in mir seid, so, dann verspreche ich euch das und das und das und das. Halt ein gesegnetes Leben, ne? Das, was die Hände anfassen, gelingt. Wenn ihr aber euch abwendet von mir, anderen Göttern nachlauft, oder euch an Götzen ergötzt oder sonst irgendwas, dann trifft euch Fluch. Ja, und dann kommt da die Liste genau das Gegenteil davon. So. Und so steht Daniel hier, kennt sich auch aus dem Mose, und sagt hat uns getroffen und wir sind schuldig. Ich kann dich nicht dafür rechtfertigen, dass ich jetzt hier in der Welt in Gefangenschaft lebe. Sondern wir sind dran schuld. Weil wir uns gegen dich gestellt haben. Und die Sünde ist so ein Ding und wir müssen aufpassen, selbst als wiedergeborene Menschen, die zur Freiheit in Christus berufen sind, wer in Sünde lebt, empfängt Fluch. Davon wird Christus uns niemals befreien und bewahren, weil dann würde er uns nicht lieben. Wir müssen bezahlen jede Sünde, selbst die kleinste, hat Konsequenzen. Ja. Manchmal erst später, manchmal sind es Konsequenzen, die andere mittragen müssen. Manchmal sind es Konsequenzen, die wir nicht erkennen. Ja, manchmal leben wir in Sünde und alles läuft weiter. Ne? Auch das ist Gnade. Aber wer weiß, das Richtige zu tun, tut es nicht, dem ist es Sünde. Und wer da drin verharrt und mit dem Herzen nicht umdreht und sich davon säubert, der wird fallen. Warum? Weil Gott uns halten will und nicht zulassen möchte, dass wir wirklich ganz abfallen von ihm. Ja. Und manchmal heißt es, dass Gott uns auch geistlich in die Welt schickt. Das heißt, wir hören keinen Gott mehr. Wir fühlen Gott nicht. Wir sehen Gott nicht. Wir sind nur mit unseren Gedanken, unseren Erinnerungen an Gott in der Welt und versuchen irgendwie zu überleben, zu existieren. Kenne ich die Situation. Hat Gott mit mir schon gemacht und ich kenne es bei vielen anderen auch. Aber das ist nicht der Ort, wo Gott uns haben möchte. Und dank Jesus brauchen wir keine 70 Jahre zu warten, bis wir da wieder ankommen. Sondern wir müssen mit dem Herzen umdrehen. Und das muss ernst sein. Mit dem Herzen umzudrehen, Buße zu tun, bedeutet, dass man wirklich dann es nicht mehr tut. Jesus hat nicht gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, jetzt geh nach Hause und freu dich dran. Jesus hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben und jetzt tu es nicht mehr. Das ist die Buße, die auch Johannes der Täufer gepredigt hat. Mensch, kehr um von deinen Wegen und lauf sauber. Das, was uns nur schwach macht, glaube ich, uns Christen, ist heutzutage, dass wir das schon wissen und das auch sagen, aber dass wir dann gleichzeitig dieses Aber dazu bringen. Aber ich bin ja eh Sünder und falle gleich wieder. Und das nimmt Kraft raus, weil du es gar nicht erwartest. Warum sollst du da kämpfen? Ich bin so oft schon gefallen in der Sache und immer war ich ernsthaft dabei warum soll ich da jetzt noch kämpfen? Ich ergebe mich denn einfach. Ist halt so. Ist klar, dass sich da nichts verändert, außer Gottes Gnade kommt rein und zerbricht einen. dass ein Bruder ernsthaft mit Sack und Asche vor ihm sitzt im Fasten und sagt so: Herr, ich bin Sünder und komm nur rein mit Kraft. So, ja. Jesus hat auch gesagt, so, ihr müsst glauben, dass Gott ist. Weil wenn du nicht glaubst, dass Gott ist, so, dann, was nützt dir dein Glaube? So, du musst glauben, so, dass Gott dir Weisheit gibt, wenn du fragst. Ansonsten gibt er dir nicht, weil du zweifelst. So, ja. Der Glaube ist wichtig. Es gibt Charismatiker, die vielleicht da übertreiben, dann hat man als Christ vielleicht auch Angst, auch zu übertreiben, aber das ist Quatsch. In dem Bereich, da müssen wir glauben. Wenn ich ins Gebet gehe, muss ich glauben, dass Gott mich hört und er hört. So, wenn ich in den Lobpreis gehe, dann muss ich glauben, dass Gott sich gerade freut und ich vor ihm stehe und er mich hört. So, und diesen Lob mit Freuden in Empfang nimmt. So, und wenn ich diene und wenn ich um Weisheit bitte oder um Erkenntnis oder um Trost und um Frieden, so, dann muss ich glauben, dass Gott mir das auch gibt und er gibt's. Er gibt mir nichts Schlechtes und nur Gutes. So, und das ist das, was er ja will. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Er will, dass wir diese Frucht tragen. Das ist sein Wille. Und deswegen sagt Jesus so: Wer meinem Willen bittet, der wird auch empfangen. Er muss nur glauben. So. Und wir wissen, was Gottes Wille ist in vielen. So. Er will zum Beispiel, dass wir in ihm sind, beständig. So. Also weiß ich, das ist Gottes Wille, also kann ich da im Glauben beten und sagen: Du hältst mich in dir. So. Er will, dass wir in eine stille Kammer gehen und Gemeinschaft haben mit ihm. So. Ohne unsere Ablenkung. Also, wenn ich weiß, dass das sein Wille ist, dann darf ich jederzeit und kann jederzeit in diese Kammer gehen und mit Gott Gemeinschaft haben. Aber wenn ich vor meinem Computer sitze, mit der Hand schon an der Maus und sage: Okay, jetzt lese ich ein bisschen Bibel und bete, so, dann weiß ich genau, das ist keine Kammer, in der ich Gott empfange, so, weil dieses Ding da ruft: Ja, bist jetzt fertig. Ja. Und dann bete ich schnell hetzig, weil ich dann lieber die Nachrichten lesen möchte früh, anstatt jetzt noch nachzusinnen über die Wahrheiten und Weisheiten Gottes. So. Das Herz war schon immer das Problem, so. Und die Lösung. Wo war ich? Dankeschön. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast, bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt. Wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen dein Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünde und der Missetat unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden. So höre nun, unser Gott, auf das Gebet deines Knechtes und auf das sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum, um des Herrn willen. Ja, neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unsere eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit. Ja. Wäre Gott nicht barmherzig, dann bräuchte ich gar nicht kommen mit meinen Gebeten. Das, was Daniel sich wünscht im Vers 19, ist: Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte drauf. Herr, handle und Herr, zögere nicht, um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Das sind auch die Sachen, die Jesus von uns verlangt und zu uns ruft. Höre die Wahrheit, vergib, deinem Nächsten. Achte drauf, was ich dir sag und wo ich bin. Erkenne Christus. Handle auch danach, was ich dir sag und was ich dir gebe. Und zögere nicht, sondern tu schnell. Die Sachen sind super wichtig, dass alle vorhanden sind in unserem Lauf. Weil ich kenne das, dass ich zwar höre, warum, weil ich vorher Gott gesucht habe und gefragt habe. Und so sitze ich da vor Gott und ich habe es geschafft so, und bin vor ihm so und er redet und ich höre. Ja. Wenn ich gehört habe so, die Gnade angenommen habe so, und darauf achte und auch das tue, was er sagt, so ein, oder bemüht bin, das zu tun, was er sagt, so ein, damit voll in Ordnung bin, so in meinen Alltag gehen. Aber wo es manchmal hapert halt, ist dieses Zögere nicht. Ja. Weil manchmal ist es so, der Herr kommt so und du kommst zum Herrn und fragst ihn so, wie dieser reiche Jüngling, ne? Ich will dir folgen und Jesus sagt dir, na dann, das und das hindert dich gerade noch dran. Das muss unbedingt raus, ansonsten kannst du mir nicht folgen in der Situation oder in dem Dienst oder bei dem Menschen so, sondern das muss erstmal jetzt raus aus deinem Denken oder aus deinem Handeln, aus dem Alltag, so, damit du überhaupt Platz hast dafür, für das, was ich wirklich will gerade. So, ne, und dann geht man raus, man weiß, was er will und was richtig ist, so, aber man tut es nicht sofort. Und man geht nicht sofort dran, so, sondern und dann kommt der Alltag halt, ne, und es verblasst. So, wenn Gott mir zum Beispiel sagt, so, du musst jetzt beten für die Person, dann versuche ich immer gleich zu beten. Weil ich weiß, ich vergesse es. Ich denke da gar nicht mehr dran. Vielleicht denke ich irgendwann dran, denke so, oh, ich habe gesagt, ich sollte beten, hab's nicht. Was soll ich mal tun jetzt? Ich weiß nicht, wie oft ich schon zu einer Person gesagt habe, ich bete für dich. Ne? Und tu's nicht. Das ist mir letztens aufgefallen, dass ich das mache. Ich habe die Person im Video getroffen so, und dann habe ich gesagt, ja, hab für dich, wir haben für dich gebetet. Und ich denke so, stimmt gar nicht, haben wir gar nicht. Mist. Ne? Und dann sage ich sofort, Herr, segne die Person und klar, so. So. Das ist schrecklich, aber wenn du zögerst, dann kann es passieren, dass es nie passiert und du es nie tust. Ne? Und ich kenne ja auch mein Herz so, manchmal hat es richtig, ist meine Seele da und vor Gott und es brennt und es hat Feuer und ich sage, oh, ich möchte mit dir zusammen sein und Leidenschaft haben jetzt in meiner Beziehung mit dir. So ein und wenn ich es nicht sofort in Anspruch nehme und sofort tue und alles stehen liegen lasse, so ein, dann verpufft das und zwar innerhalb von Millisekunden manchmal. So ein, manchmal ist es genau die Entscheidung, oh ja, oh, ich freue mich schon auf Gottes Wort, mache ich noch her, ich mache noch die Sache zu Ende. Und das hat schon gereicht, so damit es gar nicht passiert. Ja. Was für ein Segen, der dann weg ist. So ein, zögere nicht. Und das ist doch das, was ich von Gott verlange, oder? Und ich darf das. Zu ihm kommen und sagen, Herr, rette und so schnell wie möglich jetzt. Wenn es geht. So ein, ja, hilf mir hier raus. So ein, jetzt, Herr, ich brauche irgendwie Frieden oder nochmal eine Bestätigung. Gib mir das jetzt. So ein, denn ich möchte nicht jetzt hier aufstehen und mich weiter so fühlen im Ungewissen, sondern rede, ich suche dich, rede. So ein, ne? Wenn ich das von Gott erwarte, so ein, warum darf er das nicht von mir auch? Ne? So ein, Herr, zöger nicht. Aber Herr, er betet hier, Herr, vergib uns und baue deine Stadt und zögere nicht und mache schnell so, nicht damit es uns gut geht. Und wir über eine Nation sind und stolz drauf sein können und über unsere Feste feiern und unseren Tempel gehen und an unserem Häuschen bauen, mit so einem, an unserem Namen, Familiennamen arbeiten, so, sondern er sagt hier, um deines Namens willen, weil die Welt spottet, haben wir oben weitergelesen. Über uns und damit über dich. So ein, weil wir gefallen sind und du hast uns hingegeben wegen unserer Sünde und Schuld. So ein Herr, nee, höre und vergib und achte drauf, handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Und das ist nun eine Erkenntnis, die wirklich ein wiedergeborener Christ hat. Ich trage den Namen Christus. Also ich trage nicht den Namen Messias oder so, oder Gesalbter, aber ich trage den Namen des Herrn. Wir sind Familie. Ich trage den Namen Jahwe vom Schöpfer. So, und ich gehöre nicht hierher, sondern zu einem anderen Ort, zu einer anderen Familie, die nicht menschlich ist. Zumindest Christus ist ja jetzt Mensch irgendwie, aber überschön, ne? So. Wenn ich hier unten bin, identifiziere ich mich mit ihm und nicht mit dem Vater, den ich vor ihm hatte. Und wir wissen, es gibt nur zwei Väter. Entweder bist du der Sohn Satans, sagt die Bibel, oder du bist der Sohn Gottes. Es gibt keinen Sohn von irgendjemand anderem. So, und entweder lebst du im Bruch mit Gott oder im Neubruch, im Wiederaufbau, im neuen Bund. So, ja. Wir Menschen, wir denken gern bunt und denken, das ist raffiniert, so, aber Gott denkt nicht bunt. Und Gott ist nicht bunt. Je mehr man Gott kennenlernt, desto mehr erkennt man, oder, so, dass Gott immer der gleiche ist. Souverän, eins, komplett, unveränderlich. Nicht wie wir Menschen. So wir Menschen, wir sind bunt und chaotisch und durcheinander und verändern uns ständig. So, aber Gott nicht. So, was Gott sagt, das ist so und das ist gut und gerecht. So, also ja, vergib du uns unsere Schwachheit und unsere Sünden und um deines Namens willen, denn wir wollen hier ein Zeugnis sein, das dich wiedergibt. Ja. Hilf uns dabei, dich zu finden. Wenn wir dich suchen. Hilf uns dabei, uns zu erinnern, wenn wir dich nicht suchen. Achte auf unsere Herzen, dass wir nicht verloren gehen. Reinige uns von unserer Schuld. Und führe du uns in deine Gebote. Du bist ein Gott, der immer gleich ist. Es gibt niemanden wie dich. Nicht annähernd. Ja, und offenbar du unser Leben und offenbar du irgendwelche Götzen. Irgendwas, das wir uns binden oder das uns Hoffnung gibt, das uns im Endeffekt alles wegnehmen will. Ja, du bist unser Mittler und du bist unser Fürsprecher und du bist unser Heil und unser Arzt. Christus, du wurdest uns geschenkt und niemand kommt zum Vater außer durch dich. Du bist die Wahrheit. Deswegen wollen wir auch lernen und lesen, was du gesagt hast, und nicht die Menschen, die über uns stehen oder vor uns stehen. Ja. Du bist das Leben und deswegen hängen wir uns an dir, weil nur von dir das Leben kommt und du Leben erhältst. Ja. Und du bist der Weg, der eine Weg, den du, Vater, uns geschenkt hast und dafür danke ich dir. Denn verdient haben wir den nicht. Ja. Ich will dich nicht vergessen, nicht schlafen, sondern bemüht sein, sofort zu handeln, wenn du redest. Ja. Und segne noch den Rest vom Gottesdienst. Amen.